Liebe Hörerinnen und Hörer, in mehreren Folgen behandelt Herr Dr. Peter Egger aus Brixen im Südtirol die Einführung ins Alte Testament. Herr Dr. Peter Egger ist dreifacher Doktor. Nach dem Besuch des Jesuitenkollegs Stella Martutina in Feldkirch studierte er Philosophie, Geschichte, Theologie und Religionspädagogik in Padua, Innsbruck, Salzburg und London. Er unterrichtet als Oberschullehrer Religion, Philosophie und Geschichte am Bischöflichen Gymnasium Vinzentinum in Brixen. Wir wünschen Ihnen viel Erbauung und geistlichen Gewinn mit dem Alten Testament und Dr. Peter Egger.
Liebe Hörerinnen und Hörer, im Rahmen dieser Sendereihe wollen wir über das Alte Testament sprechen. Wir haben schon bei der ersten Sendung einiges gehört und das wollen wir heute noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem Namen Altes Testament. Was bedeutet eigentlich Testament in diesem Zusammenhang? Das Wort Testament hat eine dreifache Bedeutung. Das Wort Testament bedeutet Bund, bedeutet Zeugnis und bedeutet Vermächtnis. Und deswegen können wir sagen, dass das Alte Testament das Buch des Alten Bundes ist. Das Alte Testament berichtet uns vom Alten Bund, den Gott mit dem Volk Israel geschlossen hat. Es berichtet von den Offenbarungen und vom Wirken Gottes in der Zeit des Alten Bundes. Es schildert die Geschichte des Volkes Israel. Es enthält die Gebote und Gesetze. Und überliefert die Gebete, Lieder und Weisheiten des Volkes Israel aus der Zeit des Alten Bundes. Dann hat das Wort Testament, wie wir gehört haben, noch eine zweite Bedeutung. Es bedeutet auch Zeugnis. Das Alte Testament enthält die Glaubenszeugnisse der Israeliten in der Zeit des Alten Bundes. Es überliefert viele Zeugnisse über das machtvolle Wirken Gottes in der Geschichte des Volkes Israel. Das Alte Testament ist aber auch ein gewaltiges Glaubenszeugnis vieler großer Gestalten, die in der Zeit des Alten Bundes für den Glauben gekämpft und gelitten haben. Und dann, haben wir gehört, bedeutet das Wort Testament auch noch Vermächtnis. Das Alte Testament ist ein Vermächtnis, das die Lehre und die Gebote Gottes aus der Zeit des Alten Bundes enthält. Das Alte Testament ist ein Vermächtnis, in dem die geoffenbarten Wahrheiten und Gebote Gottes aus der Zeit des Alten Bundes aufgeschrieben sind. Das Alte Testament ist somit das Vermächtnis des Alten Bundes an die zukünftigen Generationen. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wenn wir uns die Frage stellen, was bedeutet das Wort Testament, so können wir Folgendes sagen. Das Wort Testament hat eine dreifache Bedeutung. Erstens Bund, zweitens Zeugnis und drittens Vermächtnis. Und deswegen ist das Alte Testament das Buch des Alten Bundes. Es ist das Zeugnis des Alten Bundes und es ist das Vermächtnis des Alten Bundes. Nun wollen wir uns einer weiteren grundlegenden Frage stellen. Wie wird denn das Alte Testament eingeteilt? Wenn man oft das Alte Testament zur Hand nimmt, dann erschrickt man ein wenig, weil das ist ein unglaublich umfangreiches Buch. Und da braucht es deswegen am Anfang eine gewisse Übersicht, damit man sich vorstellen kann, wie dieses Alte Testament aufgebaut ist. Wir können zunächst sagen, dass das Alte Testament aus 46 einzelnen Schriften besteht. Diese 46 einzelnen Schriften werden als Bücher bezeichnet. Es handelt sich damit nicht um 46 Bücher in unserem Sinne, sondern es sind 46 Schriften, die in einem Buch, nämlich im Alten Testament, zusammengefasst sind. Aber man spricht zum Beispiel vom Buch Genesis. Man spricht vom Buch der Könige. Man spricht vom Buch Daniel. Das sind also verschiedene Schriften, die man aber als Bücher bezeichnet. Und diese 46 Schriften, die bilden miteinander das Alte Testament. Da wollen wir gleich ganz kurz auf etwas hinweisen. Bei unseren protestantischen Brüdern hat das Alte Testament nicht 46 Schriften, sondern nur 39 Schriften. Wir finden also im katholischen Alten Testament 7 Schriften, die wir im Alten Testament der lutherischen Ausgabe nicht finden können. Also wir wollen uns ganz kurz merken, die katholische Ausgabe des Alten Testaments umfasst 46 Bücher und die protestantische Ausgabe des Alten Testamentes umfasst nur 39 Bücher. Nun wollen wir versuchen, eine gewisse Einteilung in diese Bücher hineinzubringen. Wir können sagen, dass man diese 46 verschiedenen Schriften in 4 große Blöcke einteilen kann. Und da gibt es nun folgende 4 Blöcke. Da gibt es zunächst einmal den ersten Block, das sind die 5 Bücher des Moses. Dann gibt es einen zweiten Block, das sind die sogenannten geschichtlichen Bücher. Dann gibt es einen dritten Block, das sind die Weisheitsbücher. Und dann gibt es einen vierten Block, das sind die prophetischen Bücher. Das ist also eine ganz, ganz grobe Einteilung des Alten Testamentes, die aber sehr hilfreich ist. Wir wissen also, dass man das Alte Testament in 4 Blöcke einteilen kann. Da haben wir zuerst den Block der 5 Bücher des Moses. Dann haben wir den zweiten Block, das sind die geschichtlichen Bücher. Dann haben wir den dritten Block, das sind die Weisheitsbücher. Und dann haben wir den vierten Block, das sind die prophetischen Bücher. Wiederholen wir das noch einmal miteinander. Erstens, die 5 Bücher des Moses. Zweitens, die geschichtlichen Bücher. Drittens, die Weisheitsbücher. Und viertens, die prophetischen Bücher. Wenn man das einmal vor Augen hat, dann kann man auch gewisse Schriften leichter finden. Wenn ich jetzt zum Beispiel das Buch Daniel suche, Daniel ist ein Prophet und diesen Propheten, den finde ich wahrscheinlich im letzten Block, im Block von den prophetischen Büchern. Also weiß ich jetzt, da muss ich ganz hinten suchen, weil die prophetischen Bücher, die bilden den vierten Block vom Alten Testament und wenn ich jetzt den Propheten Daniel suche, dann muss ich ganz hinten suchen und dann finde ich dieses Buch. Oder machen wir ein anderes Beispiel, wenn ich jetzt das Buch Genesis suche, da geht es also um die Erschaffung der Welt. Na, das sagt mir schon der Hausverstand, das muss im ersten Block sein, weil das erste, über das die Heilige Schrift, das Alte Testament berichtet, ist die Erschaffung der Welt. Also werde ich da im ersten Block suchen müssen. Ich erinnere mich da immer an ein liebes Ehepaar, das zu unserer Gebetsgruppe gekommen ist. Und da haben die gesagt, ja, wir möchten so gerne einmal die Bibel lesen. Wir haben erst vor kurzem den Glauben gefunden und jetzt möchten wir unbedingt diese Bibel einmal kennenlernen. Und da haben wir uns nun ein Altes Testament gekauft, aber wir sind erschrocken, weil wir nicht gewusst haben, wo wir uns da im Einzelnen orientieren sollen. Könnt ihr uns bitte helfen? Und da hat dann meine Frau Daniela sofort ihnen geholfen und ihnen gesagt, also merkt euch eines, wenn ihr das Alte Testament in die Hand nehmt, das Wichtigste ist, dass ihr wisst, dass es 4 Gruppen von Büchern gibt, die 5 Bücher von Moses, die geschichtlichen Bücher, die Weisheitsbücher und die prophetischen Bücher. Und wenn ihr jetzt etwas sucht, dann wisst ihr mal die grobe Einteilung und dann könnt ihr auch diese Bücher leichter finden. Es gibt natürlich in jedem Alten Testament vorne ein Inhaltsverzeichnis. Aber auch da sind noch einmal eben 46 verschiedene Schriften angeführt. Und wenn man jetzt einmal ganz grob weiß, aha, das Alte Testament wird in 4 Gruppen eingeteilt, dann hat man schon mal eine ganz grobe Orientierung. Und das ist eine Hilfe, wenn man sich zum ersten Mal mit dem Alten Testament näher beschäftigen will. Nun machen wir einen weiteren Schritt. Wir wissen jetzt, dass das Alte Testament 46 Bücher aufweist, dass diese 46 Bücher in 4 Blöcke eingeteilt werden. Und jetzt wollen wir uns einmal diese verschiedenen Blöcke ein wenig näher anschauen. Beginnen wir zunächst einmal mit dem ersten Block, mit den sogenannten 5 Büchern des Moses. Diese Bücher wurden von der jüdischen und von der christlichen Tradition Moses zugeschrieben und erhielten daher den Namen die 5 Bücher des Moses. Diese Gruppe von biblischen Büchern hat auch einen ganz berühmten griechischen Namen, den viele von uns schon einmal gehört haben. Und zwar lautet dieser Name Pentateuch. Was bedeutet nun dieses griechische Wort? Das Wort Penta bedeutet auf Griechisch 5. Vielleicht sind einige Sportler unter Ihnen, die haben schon einmal etwas gehört von einem Pentathlon. Das ist ein 5-Kampf. Und nun haben wir dieses Wort Penta auch für diese ersten 5 Bücher des Moses. Pentateuch, das heißt, wenn man das etwas frei übersetzt, das 5-Rollenbuch. Hier merken wir, dass diese Schriften Rollen waren. Das waren noch keine Bücher in unserem Sinn, sondern das waren Schriftrollen. Der Pentateuch ist also das 5-Rollen-Buch. Das wollen wir uns gut merken. Also, am Anfang haben wir die 5 Bücher des Moses. Und diese Bücher wurden von der jüdischen und christlichen Tradition dem Mose zugeschrieben und haben dann den Namen Pentateuch bekommen. Das 5-Rollen-Buch. Nun wollen wir diese 5 Bücher einmal ganz kurz kennenlernen. Die meisten von uns kennen diese Namen ohnehin. Aber wir wollen vielleicht doch versuchen, diese 5 berühmten Bücher vom Namen her ein bisschen zu erklären. Da ist am Anfang das Buch Genesis. Jeder von uns hat schon einmal von der Genetik gehört, ja? Genesis ist ein griechisches Wort und bedeutet Entstehung. Und da geht es nun um die Entstehung der Welt, um die Entstehung der Menschheit und um die Entstehung des Volkes Israel. Diese 3 Schwerpunkte werden im Buch Genesis behandelt. Also das Buch Genesis bedeutet wortwörtlich Entstehung. Und da geht es nun um die Entstehung der Welt, die Entstehung des Menschen und um die Entstehung des Volkes Israel. Also das Buch Genesis, das Buch der Entstehung. Dann haben wir ein weiteres sehr berühmtes Buch. Das ist das Buch Exodus. Exodus, das ist wiederum ein griechisches Wort und wird gewöhnlich mit dem Wort Auszug übersetzt. Und jetzt wissen wir alle schon, um was es sich hier handelt. Beim Buch Exodus geht es um den Auszug aus Ägypten. Und dann wird in diesem Buch auch noch der Bundesschluss am Berg Sinai berichtet. Und in diesem Bundesschluss am Berg Sinai, da kommen auch die 10 Gebote vor. Also das zweite Buch ist das Buch vom Auszug, das Buch Exodus. Da geht es um den Auszug aus Ägypten, um den Bundesschluss am Berg Sinai und im Rahmen dieses Bundesschlusses werden dann auch die 10 Gebote angeführt. Wenn heute oft jemand sich die Frage stellt, wo findet man denn eigentlich in der Bibel diese 10 Gebote? Ja, lieber Freund, im Buch Exodus, 20. Kapitel, dort kannst du den Text über die 10 Gebote nachlesen. Der biblische Text ist etwas länger als unsere 10 Gebote. Die 10 Gebote, die wir einmal kennenlernen durften, die sind eine Zusammenfassung. Aber es gibt diese Stelle über die 10 Gebote im Buch Exodus. Nun kommen wir zum dritten Buch. Da geht es um das Buch Levitikus. Und da geht es nun um die verschiedenen Gesetze. Jedes Volk braucht Gesetze. Und die Gesetze regeln die verschiedenen Bereiche. Da gibt es nun religiöse Gesetze, dann gibt es auch Gesetze über den Kult, dann gibt es auch moralische Gesetze und soziale Gesetze. Aber der Schwerpunkt von diesem Buch Levitikus, der ist eindeutig die Regelung der verschiedenen Kulthandlungen. Es ist gewissermaßen das Buch über die Liturgie im Alten Testament. Und da sind die verschiedensten Vorschriften drinnen, die die Priester beim Gottesdienst beachten muss. Also wir können sagen, das Buch Levitikus ist ein Gesetzbuch, in dem verschiedene religiöse, kultische, moralische und soziale Gesetze aufgezeichnet sind. Aber der Schwerpunkt, der wird von den Gesetzen im Hinblick auf den Gottesdienst im Alten Testament gebildet. Nun kommen wir zum vierten Buch. Beim vierten Buch, da haben wir es mit dem Buch Numeri zu tun. Und da können wir ganz deutlich sagen, hier geht es um Zahlen. Da geht es um Nummern. Um welche Zahlen geht es denn da? Da geht es ganz konkret um die Zählungen der Stämme Israels. Man musste einmal feststellen, wie viele Krieger gibt es in den einzelnen Stämmen des Volkes Israel. Man hat hier eine Volkszählung oder besser gesagt eine Stammeszählung durchgeführt, um zu wissen, wie viele wehrfähige Männer haben wir in den einzelnen Stämmen. Und von diesen Zählungen der israelitischen Stämme ist dann der Titel dieses Buches gekommen. Das Buch trägt deswegen den Namen Numeri. Man könnte sagen, es ist ein Buch der Statistik, das einmal erfasst, wie viel Krieger und wehrfähige Männer hat jetzt das Volk Israel in seinen verschiedenen Stämmen. In diesem Buch Numeri gibt es dann auch noch andere Dinge. Da gibt es das Priestergesetz, dann wird hier der Zug durch die Wüste geschildert. Also das Buch umfasst noch viele andere Dinge. Aber das Wesentliche ist die Zählung der verschiedenen israelitischen Stämme. Und dann kommen wir zum fünften Buch und das hat nun einen etwas komplizierteren Namen. Dieses Buch nennt sich Deuteronomium. Und da haben wir es wieder mit griechischen Worten zu tun. Die wollen wir mal ganz kurz knacken, weil dann bleibt uns dieses Buch auch leichter in Erinnerung. Also da haben wir zunächst einmal das Wort Deuteros, das heißt das Zweite. Und dann haben wir das Wort Nomos. Nomos heißt auf Griechisch Gesetz. Es ist das sogenannte Zweite Gesetzbuch. Man hat die verschiedenen Gesetze der ersten vier Bücher in diesem Buch noch einmal zusammengefasst, damit man sozusagen diese Gesetze leichter bei der Hand hatte. Man könnte sagen, es handelt sich bis zu einem gewissen Grad um einen Kodex mit den rechtlichen Bestimmungen des Volkes Israel in einer konzentrierten Form. Dieses Buch Deuteronomium enthält auch die Verfügungen von Moses vor seinem Tod. Und mit dem Tod von Moses schließt dieses Buch Deuteronomium. Und mit dem Tod von Moses schließen auch die fünf Bücher des Moses. Jetzt wollen wir das noch einmal ganz kurz zusammenfassen. Wir haben gehört, dass also der erste Block des Alten Testaments den Namen trägt, die fünf Bücher des Moses. Und für diese fünf Bücher des Moses gibt es auch einen ganz berühmten griechischen Namen. Diese fünf Bücher des Moses werden auch die Bücher des Pentateuch genannt, das Fünf-Rollen-Buch. Und da haben wir es nun mit fünf Büchern zu tun. Das erste ist das Buch Genesis. Da geht es um die Entstehung der Welt, der Menschheit und des Volkes Israel. Dann haben wir das Buch Exodus, das den Auszug aus Ägypten schildert. Da geht es um den Bundesschluss am Berg Sinai, um die 10 Gebote. Dann kommen wir zum Buch Levitikus, welches verschiedene religiöse, kultische, moralische und soziale Gesetze enthält. Das vierte Buch trägt dann den Namen Numeri. Und da geht es um die Zählungen der Stämme Israels und auch um den berühmten Zug durch die Wüste. Und schließlich haben wir dann noch ein fünftes Buch, das den etwas schwierigen Titel trägt, Deuteronomium. Und da geht es nun um ein zweites Gesetzbuch und um die Verfügungen von Moses. Und wenn wir das jetzt noch einmal ganz knapp auf den Punkt bringen, können wir sagen, also das Buch Genesis, Erschaffung der Welt. Zweitens das Buch Exodus, der Auszug aus Ägypten. Drittens das Buch Levitikus, religiöse Gesetze und Vorschriften. Viertens das Buch Numeri, die Zählungen der Stämme Israels. Und fünftens das Buch Deuteronomium, das zweite Gesetzbuch. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun zu einem weiteren Block bei den Büchern des Alten Testaments. Bei diesem zweiten Block geht es um die sogenannten geschichtlichen Bücher. Wir müssen uns vor Augen halten, dass es im Alten Testament eine ganze Menge von geschichtlichen Berichten gibt. Diese geschichtlichen Bücher lassen uns einen tiefen Blick in die Geschichte des Volkes Israel werfen. Es handelt sich dabei nicht einfach nur um eine weltliche Geschichte. Es handelt sich dabei um eine Heilsgeschichte. Und da hören wir immer wieder, wie Gott in die Geschichte eingreift zum Heil der Menschen. Das müssen wir ein bisschen im Hinterkopf haben, dass es sich bei der Geschichte im Alten Testament also nicht um eine ganz gewöhnliche weltliche Geschichte handelt, sondern um eine Heilsgeschichte. Diese Bücher berichten von der Geschichte des Volkes Israel aus der Zeit nach Moses. Sie beginnen mit der Eroberung des gelobten Landes und enden mit dem Kampf der Juden gegen die Syrer. Die geschichtlichen Bücher berichten auch von großen Gestalten, die in der Geschichte des Volkes Israel eine wichtige Rolle spielten und für die späteren Generationen ein Vorbild sind. Wir wollen nun einige ganz bekannte geschichtliche Bücher kurz vorstellen. Da haben wir zunächst das Buch Josua. Wer war denn der Josua? Der Josua war der Nachfolger von Moses. Und er hat dann nach dem Tod von Moses die Führung des israelitischen Volkes übernommen. Und er hatte nun die große Aufgabe, das Volk Israel in das gelobte Land hineinzuführen. Das gelobte Land, das war das versprochene Land. Das war das Land, das Gott Abraham versprochen hat. Und nun versuchten die Israeliten nach einer 40-jährigen Wanderung durch die Wüste in dieses Land hineinzukommen. Aber das war gar nicht so einfach. Und deswegen bedurfte es hier der Führung eines sehr fähigen Mannes. Und dieser Mann war Josua. Mose selbst hat ihn zu seinem Nachfolger bestimmt. Und deswegen geht es nun in diesem Buch Josua um die Eroberung des gelobten Landes unter der Führung von Josua. Also das erste geschichtliche Buch direkt nach den 5 Büchern des Moses ist das Buch Josua, das uns die Eroberung des gelobten Landes unter der Führung von Josua schildert. Dann haben wir ein zweites sehr bekanntes Buch. Das ist das Buch der Richter. Wer waren nun diese Richter? Die Richter, das waren die Stammesführer der Israeliten. Wir erinnern uns, das Volk Israel bestand aus 12 Stämmen. Und diese 12 Stämme hatten die Namen von den 12 Söhnen des Patriarchen Jakobs. Und da war es nun nach der Eroberung des gelobten Landes durch Josua notwendig, die verschiedenen Räume vom Land Kanaan zu besiedeln. Die Stämme sind also zunächst in das gelobte Land eingedrungen und dann haben sie sich auf dem ganzen Gebiet von Kanaan verteilt und haben im Lauf der Zeit verschiedene Siedlungsgebiete besetzt. Das ging natürlich nicht kampflos vor sich. Diese Gebiete waren zum großen Teil auch schon von anderen Stämmen besiedelt worden. Und so brauchte es ganze 250 Jahre, bis diese 12 Stämme ihre Stammesgebiete erobert und besiedelt hatten. Und diese Zeit der Landnahme, diese Zeit der Besiedlung, die nennt man auch die Zeit der Richter, weil es nämlich in dieser Zeit diese Führer gab, die als Richter tätig waren. Die Richter waren nicht nur zuständig für die verschiedenen gerichtlichen Prozesse, nein, die Richter waren Stammesführer, sie waren auch die Anführer in den Kriegen und sie waren auch zuständig für die Gerichtsbarkeit. Sie hatten also 3 Aufgaben. Die Führung des Stammes, die Führung bei den kriegerischen Auseinandersetzungen und sie waren die Verantwortlichen für die Gerichtsbarkeit im eigenen Stamm. Aber man hat diese Männer mit dem Namen Richter bezeichnen und diese ganze Epoche der Landnahme, die nach der Eroberung des gelobten Landes erfolgt ist und die insgesamt 250 Jahre lang gedauert hat, die wird als die Zeit der Richter bezeichnet. Und für diese Zeit der Richter gibt es nun ein eigenes Buch im Alten Testament und das trägt nun den Namen das Buch der Richter. Dann müssen wir da noch 2 ganz berühmte geschichtliche Bücher einfügen. Das sind die 2 Bücher des Propheten Samuel. Wir alle wissen, dass der Prophet Samuel dazu berufen war, die ersten Könige zu salben. Samuel hat den König Saul gesalbt. Und einige später hat er dann auch den König David gesalbt. Samuel war also der Prophet, der den Auftrag hatte, Israel in eine neue Zeit hineinzuführen, nämlich in die Zeit der Könige. Die Zeit der Richter ging nach 250 Jahren zu Ende und es begann dann die Zeit der Könige. Und diese Zeit war von großer Wichtigkeit. Durch die Könige kam es zu einer Vereinigung der 12 Stämme und das Volk Israel hatte nun eine gemeinsame Führung. Und da war nun der Prophet Samuel derjenige, der diese Königszeit eröffnet hat, der die ersten 2 Könige gesalbt hat, nämlich Saul und auch David, und der dann diese Könige auch entsprechend begleitet hat. Und deswegen sind diese 2 geschichtlichen Bücher von Samuel höchst interessant und auch sehr wichtig, um die Geschichte des Volkes Israel zu verstehen. Nach diesen zwei Büchern des Propheten Samuel wollen wir auch noch auf die Bücher der Könige hinweisen. Wir haben schon gehört, dass nach der Zeit der Richter eine neue Zeit begonnen hat, nämlich die Zeit der Könige. Da kam es nun zu einer Monarchie, die zu einer Einigung der 12 Stämme Israels geführt hat, und an der Spitze dieses Volkes standen nun die Könige. Und da gab es vor allem drei ganz berühmte Könige: Saul, David und Salomon. Das sind die drei großen Könige, deren Namen wir alle schon einmal gehört haben und die wir auch noch in der Schule gelernt haben. Und da gibt es nun aus dieser Zeit auch wieder zwei geschichtliche Bücher, die uns aus der Zeit der Könige berichten. Das sind also die zwei Bücher der Könige. Dann wollen wir einige Bücher überspringen und noch auf ein ganz wichtiges geschichtliches Buch hinweisen. Das sind die Bücher Esra und Nehemia. Wer waren diese zwei Männer, Esra und Nehemia? Diese zwei Männer hatten eine ganz schwierige Aufgabe zu erfüllen. Wir haben gehört, dass nach einer längeren Zeit der Könige das südliche Reich von Israel, nämlich das Reich Juda, von den Babyloniern erobert wurde. Der große und mächtige König Nabukodonosor oder Nebukadnezar, wie er auch genannt wird, der hat im Jahr 586 vor Christus Jerusalem erobert. Und er hat die jüdische Bevölkerung nach Babylon verschleppt. Und dort waren dann die Juden, wie man sie dort zum ersten Mal genannt hat, mehrere Jahrzehnte lang im Exil. Und dann kamen die Perser. Unter ihrem mächtigen König Kyros haben die das babylonische Reich erobert und haben den Juden die Möglichkeit geboten, in ihre Heimat zurückzukehren. Der persische König Kyros, der hat den Juden die Möglichkeit gegeben, nach Judäa zurückzukehren. Und das war ein langer, langer Marsch bis zurück in die alte Heimat. Die mussten also vom Euphrat diesen langen Weg antreten bis nach Jerusalem. Das war ein monatelanger Marsch. Und dann begann der Wiederaufbau im alten Heimatgebiet in Jerusalem. Und dieser Aufbau, der wurde von zwei Männern geleitet, nämlich von Esra und von Nehemia. Und von diesem Wiederaufbau unter der Führung dieser gewaltigen Männer Esra und Nehemia berichtet dieses geschichtliche Buch Esra und Nehemia. Und dann machen wir wieder einen ganz großen Sprung. Wir wollten hier nur einige ganz bekannte geschichtliche Bücher vorstellen. Da kommen wir nun in das zweite Jahrhundert vor Christus und da gab es noch einmal einen gewaltigen Krieg zwischen den Juden und den Syrern. Die Syrer waren das Nachbarvolk der Juden und die wollten unbedingt ihre heidnische Religion den Juden aufzwingen. Aber da hat es dann kämpferische Männer gegeben und die haben gesagt, wir werden unseren Glauben verteidigen. Und diese tapferen Männer, das waren die Makkabäer. Und da war vor allem ein Mann, der in die Geschichte eingegangen ist, das war Judas Makkabäus, Judas der Hammer. Der hat damals die Truppen angeführt im Kampf gegen die Syrer und die Makkabäer haben diesen Kampf gewonnen. Das sind zwei Bücher, die von diesen Kämpfen berichten. Das sind, muss ich sagen, sehr kriegerische Bücher. Und es ist manchmal fast gruselig, wenn man diese Berichte liest. Aber es ist auch ein Teil der Geschichte des Volkes Israel. Nun fassen wir das noch einmal zusammen. Wir haben jetzt einen ganz kleinen ersten Blick hineingeworfen. Es geht uns im Moment nur um eine Einführung in diese Bücher. Wir werden sie dann noch im Einzelnen behandeln. Wir haben also gehört, dass der zweite Block im Alten Testament von den sogenannten geschichtlichen Büchern gebildet wird. Und da haben wir einige ganz bekannte geschichtliche Bücher genannt. Da haben wir zunächst einmal das Buch Josua. Da geht es um die Eroberung des gelobten Landes unter der Führung von Josua. Dann haben wir gehört vom Buch der Richter. Die Richter, das waren die Stammesführer der Israeliten in der Zeit der Landnahme nach der Eroberung des gelobten Landes. Dann haben wir auf die Bücher des Propheten Samuel hingewiesen. Samuel, dieser große Prophet, der von Gott berufen wurde und dann die ersten zwei Könige gesalbt hat, nämlich den König Saul und den König David. Dann haben wir auch zwei geschichtliche Bücher, die von den Königen berichten. Die Bücher der Könige. Da geht es hauptsächlich um König David und um König Salomon. Wenn wir über die etwas erfahren wollen, dann müssen wir die zwei Bücher der Könige zur Hand nehmen. Dann haben wir einen großen Sprung gemacht in der Geschichte und haben kurz vom babylonischen Exil gehört und wie dann der Perserkönig Kyros den Juden die Erlaubnis gegeben hat, wieder nach Jerusalem zurückzukehren. Und diese Rückkehr, diese mühsame Rückkehr und dieser Wiederaufbau, der geschah unter der Führung von zwei Männern, von Esra und Nehemia. Und von diesem Wirken dieser großen Gestalten berichten die Bücher, das Buch Esra und Nehemia. Und schließlich haben wir noch ein letztes geschichtliches Buch genannt, das Buch der Makkabäer. Es gibt ja zwei Bücher von den Makkabäern. Und da wird vom Kampf der Juden gegen die Syrer berichtet, wie damals die Juden ihren Glauben verteidigt haben gegen die Syrer, die versucht haben, ihnen einen heidnischen Glauben aufzuzwingen. Also fassen wir es noch einmal im Überblick zusammen. Die bekanntesten geschichtlichen Bücher sind das Buch Josua, Eroberung des gelobten Landes, das Buch der Richter, das Buch der Stammesführer in der Zeit der Landnahme, die Bücher des Propheten Samuel, der die Könige Saul und David gesalbt hat, dann die Bücher der Könige, wo wir von König David und König Salomon erfahren, dann haben wir das Buch Esra und Nehemia, da geht es um die Rückkehr des Volkes Israel aus dem babylonischen Exil. Und dann haben wir noch die Bücher der Makkabäer, da geht es um den Kampf der Juden gegen die Syrer. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir wollen uns nun einem dritten Block von alttestamentlichen Büchern zuwenden. Und da geht es nun um die sogenannten Weisheitsbücher. Die Weisheitsbücher vermitteln uns eine Weisheit, die vom Geist Gottes inspiriert ist und sich an den Lehren und Gesetzen Gottes orientiert. Diese Weisheitsbücher gehören zu den schönsten Büchern der Weltliteratur. Aber sie sind vor allem in seelischer Hinsicht ein ganz großes Geschenk, weil man in diesen Weisheitsbüchern spürt, dass sie vom Geist Gottes erleuchtet sind. Und wenn man sich in diese Weisheitsbücher vertieft, dann spürt man, wie hier der Geist Gottes durch diese Bücher auch in uns eindringt. Und da wollen wir nun wieder einige bekannte Bücher kurz vorstellen. Das erste dieser Weisheitsbücher ist das Buch Hiob. Wir alle haben schon einmal den Ausdruck gehört, Hiobs Botschaft. Also wenn so ganz schlechte Nachrichten gemeldet werden, dann sagt man, das ist eine Hiobs Botschaft. Das ist ja schrecklich. Woher kommt jetzt dieser Name Hiobs Botschaft? Da geht es um eine ganz berühmte Gestalt, die den Namen Hiob getragen hat. Und dieser Hiob war ein gerechter und frommer Mann. Aber, so wird uns in dieser Lehrerzählung berichtet, das hat dem Teufel gar nicht gepasst. Und der Teufel wendet sich an Gott und sagt, dieser fromme Hiob, ich möchte einmal sehen, was da passiert, wenn der einmal ganz bestimmte Prüfungen zu bestehen hat. Darf ich ihm einmal seinen ganzen Reichtum nehmen? Und Gott lässt es zu. Und dem Hiob werden alle seine Reichtümer genommen. Ein Schlag nach dem anderen. Immer wieder kommt jemand mit einer Botschaft und sagt, Hiob, dir sind deine ganzen Kamele genommen worden. Hiob, deine Ernte ist zugrunde gegangen. Also eine schlechte Nachricht nach der anderen. Deswegen sprechen wir heute noch von Hiobs Botschaften. Und doch bleibt Hiob ganz ruhig und sagt, der Herr hat es gegeben, der Herr hat es genommen, der Name des Herrn sei gepriesen. Er bleibt also trotz dieser schweren Prüfungen ein frommer Mann. Der Teufel ärgert sich und geht wieder zu Gott und sagt, ich möchte doch sehen, was mit diesem Hiob passiert, wenn ich ihm auch die Gesundheit wegnehme. Und Gott sagt, es sei dir gestattet. Und nun wird Hiob von einer schweren Krankheit befallen und die Freunde kommen zu ihm und lästern über ihn und sagen, du Frommer, da schau mal an, was mit dir passiert. Du hast ja da eine schwere Krankheit. Das ist ein Zeichen, dass du geheime Sünden begangen hast, weil sonst würde es dir nicht so schlecht gehen. Und Hiob versucht am Anfang, sich zu verteidigen. Aber mit der Zeit wird er unruhig und unsicher und wendet sich an Gott und sagt, Gott, erklär mir doch mal, warum werde ich denn solchen Prüfungen ausgesetzt? Was habe ich denn getan? Und Gott weist den Hiob zurecht und sagt, du hast nicht zu bestimmen, was geschieht. Ich bin Gott. Und Hiob versteht, dass er diese Anklage an Gott nicht erheben darf. Und er sieht plötzlich ein, dass er auch in schwersten Prüfungen auf Gott vertrauen muss. Liebe Hörerinnen und Hörer, in diesem Buch geht es ganz konkret um die schwierige Problematik, wie kommt es, dass ein gerechter Mann oft so große Prüfungen bestehen muss? Wie kommt es, dass ein frommer Mensch so viel Leiden zu ertragen hat? Wenn ein schlechter Mensch mit Leiden konfrontiert wird, dann sagt man, er hat es verdient. Er war im Grunde genommen ein schlechter Mensch und deswegen bekommt er jetzt die gerechte Strafe. Aber wenn ein guter Mensch, ein frommer Mensch, der sich darum bemüht, ganz nach dem Willen Gottes zu leben, bestraft wird, da fragt man sich, warum denn? Was hat das für einen Sinn? Und diese tiefe Problematik, die jeden von uns auch immer wieder bewegt, die wird im Buch Hiob behandelt. Also das Buch Hiob, da geht es um den gerechten Menschen und das Leid. Dann haben wir bei den Weisheitsbüchern das berühmte Buch der Psalmen. Wir alle kennen diese 150 religiösen Lieder, in denen die verschiedensten Dinge angesprochen werden. Da gibt es die Klagepsalmen, dann gibt es die Verzweiflungspsalmen, dann sind aber die Psalmen auch Lobeslieder, Dankeslieder. Also die ganze menschliche Existenz kommt hier wunderbar zum Ausdruck. Und diese Psalmen, die wurden im Alten Testament bei den Gottesdiensten immer wieder eingesetzt. Und die Psalmen sind heute auch ein ganz wichtiger Gebetsschatz für das Stundengebet. Also die 150 Psalmen, die gehören auch zu den sogenannten Weisheitsbüchern. Dann gibt es hier das Buch der Sprichwörter. Man hat im Alten Testament auch eine Sammlung von jüdischen Sprichwörtern untergebracht. Und da finden wir so bekannte Sprichwörter wie zum Beispiel: Wer anderen eine Grube gräbt, fällt selbst hinein. Jeder von uns kennt dieses Sprichwort, aber nur wenige wissen, dass es sich dabei um ein Sprichwort aus dem Alten Testament handelt, also das Buch der Sprichwörter. Dann haben wir hier ein weiteres Buch mit einem etwas eigenartigen Namen. Es handelt sich hier um das Buch Kohelet. Dieser Kohelet war ein weiser Mann. Und dieser Kohelet war vermutlich ein Mann aus den oberen Klassen. Vielleicht war er sogar ein König oder ein mächtiger Mann in Jerusalem. Dieser Mann, der hat in einem eigenen Buch Betrachtungen angestellt über die Politik, über das Geschehen in der Welt. Ein sehr kritischer und skeptischer Geist. Aber es ist höchst interessant, die Betrachtungen von Kohelet zu lesen. Und das, was Kohelet immer wieder hervorhebt, ist, dass alles vergänglich ist. Die Vergänglichkeit der Macht, der Geschichte, der Politik, der Wirtschaft, des Reichtums steht ihm vor Augen. Und das kommt in einem ganz berühmten Wort von ihm zum Ausdruck: Alles ist Windhauch. Alles ist Windhauch. So wie der Wind ein Hauch ist, der vergeht, so ist auch das Leben, die Macht, der Reichtum, die Gesundheit und. Vergänglich, alles ist ein Windhauch. Und heute verwendet man oft in gewissen Situationen, wo plötzlich alles verloren ist, den Ausdruck von Kohelet: Alles ist Windhauch, alles ist Windhauch. Dann haben wir da noch ein weiteres berühmtes Buch, das sogenannte Hohelied. Das Hohelied schildert die Liebe des Brautpaares. Da ist ein Paar, das sich liebt und verschiedenen Prüfungen ausgesetzt ist. Aber dieses Lied von der Liebe des Brautpaares bezieht sich nicht nur auf die Liebe eines menschlichen Paares, sondern dieses Buch schildert in einem übertragenen Sinn auch die Liebe Gottes zu den Menschen. Das Hohelied wurde also sehr oft in einem übertragenen Sinn auch gedeutet, dass man gesagt hat, hier anhand dieses Brautpaares schildert dieses Buch auch die wechselvolle Liebe zwischen Gott und den Menschen. Und wie es da immer aufgrund des Menschen zu Schwierigkeiten kommt und Gott immer wieder dann den Menschen heimholt, das alles gehört zur Thematik des Hohen Liedes. Dann haben wir das Buch der Weisheit. Und da geht es nun um die göttliche Weisheit, die als Lebensgefährtin des Menschen in Erscheinung tritt. Die göttliche Weisheit ist gewissermaßen wie eine Person dargestellt, die den Menschen begleitet und ihm gute Ratschläge gibt. Und der Mensch wird aufgefordert, auf diese Weisheit zu hören, dieser Weisheit zu folgen, sich von dieser Weisheit auch etwas sagen zu lassen. Das alles finden wir in diesem wunderbaren Buch der Weisheit. Und zum Schluss noch ein ganz bekanntes Buch, das Buch Jesus Sirach. Das ist eines meiner Lieblingsbücher. Dieser Jesus Sirach, das muss ein wunderbarer Lehrer gewesen sein. Der hat dazu diesen Namen Jesus Sirach gehabt und der hat zur jungen Generation gesprochen und hat ihnen viele, viele Lebensweisheiten vermittelt. Und es gibt kaum ein Thema, das in diesem Buch nicht angesprochen wird. Wie findet man eine gute Frau? Was sind eigentlich die Qualitäten eines guten Arztes und. Also wenn man wissen möchte, was man in verschiedenen Situationen zu tun hat, dann muss man dieses Buch Jesus Sirach einmal lesen. Wer da einmal einsteigt, der kommt nicht mehr los. Liebe Freunde, wir haben jetzt also verschiedene bekannte Weisheitsbücher kennengelernt. Da geht es einmal um das Buch Hiob. Und da geht es um das Thema, wie ist das eigentlich zu erklären, dass ein guter, gerechter und frommer Mensch so viel zu leiden hat? Eine Frage, die wir uns auch immer wieder stellen. Dann haben wir das Buch der Psalmen, 150 religiöse Lieder. Das Buch der Sprichwörter, eine Sammlung von jüdischen Sprichwörtern. Das Buch Kohelet, Stichwort, alles ist Windhauch, alles ist Windhauch. Dann haben wir das Hohelied der Liebe. Da geht es um die Liebe des Brautpaares, aber auch in einem übertragenen Sinn um die Liebe Gottes zu den Menschen. Dann haben wir noch auf das Buch der Weisheit hingewiesen, die göttliche Weisheit als Lebensgefährtin des Menschen. Und dann das Buch Jesus Sirach, diese unheimlich praktischen Lebensweisheiten des Lehrers Jesus Sirach, wo man immer wieder sieht, wie der Geist Gottes im konkreten Leben auch wirkt und anzuwenden ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, wir kommen nun noch zum letzten Block der alttestamentlichen Bücher. Und bei diesen Büchern geht es ganz konkret um die prophetischen Bücher. Diese Bücher berichten vom Wirken und von den Offenbarungen der Propheten. Bei den prophetischen Büchern gibt es 4 Bücher über die sogenannten großen Propheten und dann gibt es noch 12 Bücher über die sogenannten kleinen Propheten. Man nennt dieses Buch auch das sogenannte 12-Propheten-Buch. Wir wollen hier nur einmal ganz kurz die 4 großen Propheten vorstellen. Da haben wir das Buch Jesaja. Und da geht es um den Propheten Jesaja. Dann haben wir das Buch Jeremia, dann das Buch Ezechiel und schließlich das Buch Daniel. Das Buch Jesaja wird unterteilt in drei Abschnitte. Und wir wissen heute, dass in diesem Buch Jesaja von drei verschiedenen Propheten berichtet wird. In diesem Buch Jesaja finden wir vor allem wunderbare Prophezeiungen über den zukünftigen Messias. Dann haben wir das Buch Jeremia. Der Prophet Jeremia, das war ein Mann, der den Juden die Gefahr einer babylonischen Eroberung immer wieder ankündigen musste. Dieser Mann hat 43 Jahre lang davor gewarnt, dass die Babylonier kommen werden. Und dann kamen sie. Und Jeremia, der hatte viel mitzumachen, weil er immer wieder als unangenehmer Mahner aufgetreten ist. Dann haben wir das Buch Ezechiel. Der Prophet Ezechiel, der wirkte während des babylonischen Exils in Babylon. Und der hat den Juden angekündigt, dass sie wieder heimkehren würden nach Jerusalem. Und schließlich haben wir doch das bekannte Buch Daniel. Daniel war ein Prophet am babylonischen Königshof, ein Jude, der nach dorthin verschleppt worden war und der dann dort gewirkt hat. Viele von uns kennen verschiedene Stellen aus diesem Buch. Der berühmte Daniel in der Löwengrube, dann die Schrift an der Wand, Mene, Tekel, Parsin, dann die drei jungen Männer im Feuerofen und die Rettung der Susanna. Also da sind wunderbare Berichte auch in diesem Buch zu lesen. Ja, das war nun ein ganz kurzer Überblick und eine ganz kurze stichwortartige Einführung in einige der bekannten Bücher. Fassen wir das noch einmal ganz kurz zusammen. Wir haben gehört, dass das Alte Testament in 46 Schriften eingeteilt wird. Und diese 46 Schriften, die bilden dann vier große Blöcke. Der erste Block, das sind die fünf Bücher des Moses. Der zweite Block, das sind die geschichtlichen Bücher. Der dritte Block, das sind die Weisheitsbücher. Und der vierte Block, das sind die prophetischen Bücher. Dann haben wir bei diesen verschiedenen Blöcken einige ganz bekannte Bücher kurz erwähnt. Da haben wir die fünf Bücher des Moses, das Buch Genesis, das Buch Exodus, das Buch Levitikus, das Buch Numeri und das Buch Deuteronomium. Bei den geschichtlichen Büchern haben wir auch das Buch Josua, das Buch der Richter, das Buch die Bücher des Propheten Samuel, die Bücher der Könige, die Bücher Esra und Nehemia und die Bücher der Makkabäer hingewiesen. Beim dritten Block, bei den Weisheitsbüchern, haben wir das Buch Hiob, das Buch der Psalmen, das Buch der Sprichwörter, das Buch Kohelet, das Hohelied, das Buch der Weisheit und das Buch Jesu Zirach kurz vorgestellt. Und bei den prophetischen Büchern haben wir ganz kurz auf die vier Bücher der großen Propheten hingewiesen, auf das Buch Jesaja, auf das Buch Jeremia, auf das Buch Ezechiel und auf das Buch Daniel. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie brauchen sich jetzt diesen Namen bei Gott nicht zu merken. Was wir heute mitnehmen wollen ist, das Alte Testament besteht aus 46 Schriften, die werden in vier Blöcke eingeteilt, fünf Bücher Moses, dann geschichtliche Bücher, Weisheitsbücher und prophetische Bücher. Über die einzelnen Bücher werden wir dann noch in den nächsten Sendungen sprechen. Liebe Hörerinnen und Hörer, ich bedanke mich ganz, ganz herzlich bei Ihnen allen und schicke einen ganz lieben Gruß an die Schweiz. Auf Wiederlüge, auf Wiederhöre. Ich freue mich auf das nächste Mal.
Sie hörten einen weiteren Teil der Sendereihe Einführung ins Alte Testament mit Herr Dr. Peter Ecker aus Brixen im Südtirol. Wir danken Radio Maria Österreich für die Zusammenarbeit. Am Mikrofon verabschiedet sich Ihre Andrea Marti.